ohne Ehrenamt wäre Deutschland, entschuldige für die klaren Worte, am Arsch.
Knoten im Ohr, der DPSG-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe von Knoten im Ohr. Nicht verwechseln mit Knoten im Kopf, das ist uns selber auch schon passiert, aber der Podcast heißt Knoten im Ohr. Schön, dass wieder hoffentlich ganz viele uns zugeschaltet sind auf den unterschiedlichsten Streaming-Plattformen. Wir nehmen wahr, dass echt super viele Menschen diesen Podcast hören. Wir kriegen auch schon einiges an Feedback. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne weiter so. Heute sitze ich hier. Ich, das bin übrigens Sebi, Bundesvorsitzender. Bin heute hier wieder zum Thema Aufarbeitung mit zwei Menschen. Einen davon kennt ihr vielleicht schon. Das ist die Miri, unsere Referentin für Kinder- und Jugendschutz. Und ich bin außerdem heute auch noch hier zusammen mit dem Richard, einem Mitglied aus unserem Aufarbeitungsbeirat. Und das ist ein gutes Stichwort. Aufarbeitung ist nämlich auch heute nochmal unser Thema. Und dann aber auch für die nächsten Wochen und Monate auch erstmal in diesem Podcast zumindest ein letztes Mal so in Präsenz ein Thema. Das heißt, wir werden in den nächsten Folgen auch nochmal auf andere Themen in diesem Verband schauen, um eben auch dem ein bisschen gerecht zu werden, einfach hier auch ein bisschen die Spannung aufrecht zu erhalten. Ganz wichtig, wie immer gilt, wir thematisieren heute sexualisierte und spirituelle Gewalt. Das heißt, hört diesen Podcast am besten in einem Umfeld, in dem es euch gut geht und fühlt euch nicht gezwungen, diesen Podcast zu hören. Und falls es euch doch so sehr brennend interessiert, aber ihr wisst, mir geht's mit dem Thema eigentlich nicht gut, dann hört den Podcast doch vielleicht nicht alleine oder in kurzen Abschnitten, so dass es euch auf jeden Fall gut tut. Hilfe und Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer unter dpsg.de auf den Seiten zur Aufarbeitung. Ihr müsst ein bisschen scrollen oder suchen, aber ich bin sicher, ihr findet im Worst Case einfach über die Google-Suche dpsg und Aufarbeitung, da findet ihr es auch. Zu Miri habt ihr ja schon in der letzten Folge etwas gehört. Also sie ist unsere Referentin für Kinder- und Jugendschutz und arbeitet mit mir zusammen, vor allem an dem Thema Aufarbeitung. Den Richard, den kennt ihr aber noch nicht. Der Richard, der ist wie gesagt Mitglied im Beirat. Aber was der Richard so genau macht, das kann er vielleicht auch einfach mal kurz selber sagen. Hallo Richard, schön, dass du da bist.
Hallo Sebi. Zum beruflichen Kontext vielleicht zuerst, ich bin systemischer Therapeut in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung und Fachkraft Prävention, Intervention sexualisierter Gewalt und sitze im Beirat als sogenannte psychologische externe Fachperson. Klingt total hochtrabend, auch vor allen Dingen mit dem Blick darauf, dass ich überhaupt keine Psychologie studiert habe. Das ist vielleicht ein kleiner Widerspruch, aber dann auch nicht, weil ich, glaube ich, den Blick darauf lenken kann, wie die psychosexuelle Entwicklung im Verband ist, also was sind Besonderheiten in gewissen Altersstufen. Und besonders wichtig finde ich, dass ich einen sehr externen Blick mitbringe, weil ich die Strukturen der DPSG bis zum Beitritt im Beirat überhaupt nicht kannte und heute noch dabei bin, die zu verstehen.
Ja, danke dir. Und auch du, Miri, sollst trotzdem natürlich, auch wenn ich schon was zu dir gesagt habe, auch ruhig gerne nochmal Hallo sagen.
Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich heute nochmal dabei sein darf.
Ja, voll gut, dass du und dass ihr da seid. Danke, Richard, dass du uns heute vor allem auch nochmal die Möglichkeit mitbringst, extern oder mit einer Fachexpertise von außen auch nochmal auf unseren Aufarbeitungsprozess zu schauen. Was würdest du denn sagen, ist denn genau der Beirat und was waren die Aufgaben und Kompetenzen des Beirats im Aufarbeitungsprozess? Man muss dazu sagen, der Prozess ist ja sehr groß. Das heißt, nur weil die Studie jetzt veröffentlicht ist, ist der Prozess eigentlich noch lange nicht vorbei, sondern startet ja erst richtig. Aufarbeitung bedeutet ja vor allem, sich mit der Vergangenheit, aber auch der Gegenwart auseinanderzusetzen, daraus zu lernen und daraus Dinge abzuleiten, Neues zu entwickeln, Kinder- und Jugendschutz sicherer zu machen. Aber trotzdem ist ja auch bis jetzt schon sehr viel passiert und vielleicht kannst du dazu nochmal genauer etwas sagen, was der Beirat eigentlich so die letzten Jahre und vor allem die letzten Wochen und Monate gemacht hat und vielleicht was auch da aus deiner Sicht vor allem die Kompetenzen des Beirats im Aufarbeitungsprozess waren und auch sind.
Ja, ich versuche das mal. Also der Beirat ist gegründet worden, ich glaube vor 4 Jahren ungefähr, um dann auch den Aufarbeitungsprozess zu begleiten und hat auch das Team der Forschenden ausgesucht, hat mit denen Kontakt gehalten und eigentlich so in den letzten Wochen und Monaten dann halt auch die Veröffentlichung begleitet, geguckt, welche Punkte sind wichtig für die Veröffentlichung und auch danach. Zur Expertise im Beirat. Ich glaube, die große Expertise bestand darin, dass es Menschen im Großteil waren, die aus dem Verband kommen, die quasi den Verband von in Teilen klein auf kennen, die die Stufen kennen, die die Strukturen kennen, die vielleicht Rituale kennen und die zumindest dann schon mal benennen können. Dann hatten wir jemand von den Freunden und Förderern dabei, der natürlich einen sehr langen Blick auf die DPSG werfen konnte. Außerdem waren da noch eine juristische Person dabei, die uns bei der ein oder anderen kniffligen Frage dann zur Seite gestanden hat. Ja, und halt Vertretung der Bundesleitung, des Bundesvorstands und die Fachreferentin waren auch dabei.
Ja, genau, du hast schon gesagt, Vertretung des Bundesvorstands war auch dabei. Das heißt, auch ich durfte ja die Arbeit des Beirats begleiten, ganz wichtig hierbei. Es war im Beirat immer wichtig, dass die Bundesebene als solche kein Stimmrecht in diesem Beirat hat, sondern nur berät. Insofern sind die Entscheidungen und auch die Auswahl des Forschungsdesigns, des Forschungsteams, als auch ja die konkrete Frage, was eigentlich erforscht werden will, das bedeutet ja Forschungsdesign, das ist sozusagen nur unter Beratung der Bundesebene passiert und hat vor allem aber sonst der Beirat eben entschieden. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch noch was kurz zu deiner Rolle im Beirat erzählen, Miri. Ich war ja eben nicht alleine dort.
Ja, gerne. Ich war als Referentin für Kinder- und Jugendschutz seit Sommer letzten Jahres Teil des Aufarbeitungsbeirats, habe da vor allem ein bisschen so die Orga mit in die Hand genommen, zusammen mit den beiden Beiratssprecherinnen, die wir ja haben, und war vor allem immer so ein bisschen dafür zuständig für die Kommunikation zwischen Bundesebene und Beirat, habe immer Updates gegeben, was gerade quasi so passiert und die Impulse vom Beirat mitgenommen in meine tägliche Arbeit jenseits des Aufarbeitungsbeirats, aber im Aufarbeitungsprozess. Genau.
Ja, viel Theorie und viel, ja, so soll es im Beirat funktionieren oder so wäre es gut, wenn es im Beirat funktioniert. Hand aufs Herz, wie habt ihr denn die Arbeit im Beirat wahrgenommen? Vielleicht du zuerst, Richard.
Also zunehmend professioneller. Also ich kann natürlich auch nur auf den Zeitraum seit Juni letzten Jahres gucken. Davor soll es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hakelig gewesen sein. Da will ich aber, glaube ich, heute gar nicht weiter drauf eingehen, sondern das nur so stehen lassen. Wir sind begleitet worden durch einen Moderator, was uns geholfen hat, immer mal wieder den Fokus auf die richtigen Dinge zu legen. Also, dass man halt in der Beiratsarbeit bleibt und nicht schon in der Arbeit der Institutionen reinrutscht und Dinge verändern möchte, die wir gar nicht verändern können. Und ich glaube, dass wir da in den letzten Monaten wirklich gut reingewachsen sind. Immer kritischer geworden sind, also nicht nur mit der DPSG, sondern auch mit der Arbeit im Beirat selber, dass man da sehr kritisch drauf geguckt hat, was sind wirklich unsere Aufgaben, wo haben wir vielleicht auch schon Dinge in den Blick genommen, wo wir zu schnell waren, die im Verband noch gar nicht getragen werden könnten, wenn wir das so umsetzen. Und ich habe das als sehr offenen Umgang miteinander gespürt. Es war eine hohe Wertschätzung aller Personen im Beirat da, was natürlich so eine Arbeit auch angenehm macht. Und dass man da auch sprachlich und im Umgang miteinander vernünftig umgeht, auch bei solch schwierigen Themen. So, ne? Das darf man nicht vergessen, dass für die meisten, auch wenn sie nicht direkt Betroffene sind, die auch im Beirat saßen, bleibt es ja trotzdem eine Betroffenheit, weil es ihr Verband ist, der da plötzlich am Pranger steht. Und ja, dafür ist das echt gut gelaufen und ich finde sehr, sehr wertschätzend und zukunftsorientiert und nicht im Jammern verhangen.
Ja, dem würde ich mich, glaube ich, komplett anschließen. Wir sind ja beide so relativ zeitgleich dazu gekommen, so ich sag mal zur Crunch-Time des bisherigen Aufarbeitungsprozesses, relativ kurz vor der Ergebnisveröffentlichung. Und ich fand auch, dass es immer professioneller wurde und fand auch es total spannend, diese unterschiedlichen Perspektiven nochmal zu haben von Personen, die, wie du ja eben schon sagtest, von klein auf im Verband sind, ähnlich wie ich. Aber den Verband, ich kenne den Verband nur so in meiner Bubble bisher oder kannte ihn bisher nur so in meiner Bubble von meinem Stamm, meinem DV vielleicht noch. Aber was so darüber hinaus irgendwie in anderen Regionen Deutschlands wie da, also DPSG sieht da ja nochmal ganz anders aus und das war total spannend, da nochmal Einblicke zu haben. Aber genauso von dir, Richard, wenn du dann manchmal meintest, Leute, das geht so nicht, aber Sachen, die für uns sowas von selbstverständlich sind, weil sie irgendwie seit 20 Jahren Teil unseres PfadfinderInnen-Daseins sind und dann von dir mal so, vielleicht sollten wir einfach nochmal drüber nachdenken und vielleicht ist das ein oder andere ja gar nicht so logisch oder richtig, war auch total wertschätzend und gewinnbringend, fand ich.
Und ich glaube, hier darf auch nochmal hervorgehoben werden, dass ja immer zu bedenken ist, dass dieser Beirat einfach ehrenamtlich besetzt war und ist. Also das sind Menschen, die neben ihrem DPSG normalen Ehrenamt wie Gruppenstunden, Vorstand sein, was auch immer diese Menschen dort tun und neben ihrem ganz normalen Beruf und auch bei denen, die jetzt vielleicht einfach nicht PfadfinderInnen sind, sondern von extern kommen, dass die das einfach nebenher ehrenamtlich tun und auch gemacht haben. Und das finde ich vor allem beeindruckend, dass ich von allen in diesem Beirat so aufgeopfert wurde für dieses Thema und engagiert wurde. Und das ist, ja, finde ich, nichts Selbstverständliches. So. Und da darf es auch mal, glaube ich, einfach auch menscheln. So, das sind Menschen, die machen das nicht hauptberuflich, sondern auch für die ist da vieles Neuland gewesen und da kann es dann auch mal kriseln. Was ich vor allem auch nochmal festhalten würde oder was mir wichtig ist, ist, dass bei allem Rückblick und aller Kritik, die man vielleicht auch bei so einer Besetzung haben kann, wir haben es ja auch auf der Pressekonferenz im Februar auch schon gesagt, dass wir durchaus sehen, dass wir Rollen auch nochmal anders verteilen sollten und mehr eine externe Sichtweise einbringen als immer so DPSG-mäßig. Es braucht Ebenenvertretungen, damit auch alle immer mitgenommen und mitgesehen sind, sondern eher ja die kritische externe Expertise sich auch gerade bei Aufarbeitung mit einzuholen. Das kann man alles kritisieren und trotzdem, finde ich, muss unbedingt stehen bleiben, dass da Menschen sind, die sich genau mit dieser Kritik an sich und ihrer Rolle und diesem Beirat bewusst trotzdem entschieden haben, weiterzumachen, weil es dem ganzen Prozess ja nur ausgebremst hätte, ja, alles stehen und liegen zu lassen und diesen Beirat komplett neu zu besetzen, zu einem Zeitpunkt vielleicht, wo es auch überhaupt nicht dem Verband gut getan hätte, da gar keinen Beirat mehr zu haben. Insofern bin ich da total, ja, auch stolz und auch happy, dass all diese Menschen, die sich da engagieren, auch weiter engagiert haben, vor allem jetzt diese Erkenntnisse und dieses Wissen einfach für, ja, kommende Gremien, Gruppen, wie man es auch immer nennt, die den Aufarbeitungsprozess dann weitergestalten werden, auch mitgeben. So, also ich glaube, das darf vor allem stehen bleiben. Das ist zumindest das, was für mich wichtig ist. Wir haben in den letzten Folgen auch ganz viel darüber gesprochen, wie es für uns als BUFO, aber auch dich als für dich, Miri, als Referentin für Kinder- und Jugendschutz ist, was so überraschend in diesem ganzen Prozess bisher war in der Studie. Aber spannend ist ja vor allem auch, was so Menschen, die einfach nicht DPSG sind, so aus dieser Studie herausziehen, was die sagen, was eigentlich so am überraschendsten ist, ne? Weil ich kann mir vorstellen, Richard, du hattest ja auch ein bestimmtes Bild von Pfadfinden, so aus diesem Externen heraus. Ja, wie wurde dieses Bild, was du von uns als Pfadfinderin hattest, denn eigentlich angegriffen? Was hat dich überrascht, schockiert vielleicht auch?
Überrascht hat mich in der Tat, und das ist ja das, was ihr, glaube ich, auch bei den letzten Folgen schon mal angesprochen habt, so mit diesen asymmetrischen Beziehungen, dass es so viel alte männliche Leitende in der DPSG gibt. Also das hat mich in der Tat etwas überrascht, weil ich den Verband von außen als weltoffener vielleicht wahrgenommen habe, ein bisschen mehr diverser wahrgenommen habe, als es dann da beschrieben wird. Ich glaube, das hat mich wirklich an der einen oder anderen Stelle irritiert. Und Irritation ist ja dann immer der wichtigste Part, den man braucht, um kritisch auf Dinge zu gucken, die schon da sind. Ja, ich glaube, das war so das Erste, wo ich sehr überrascht drum war, weil ich damit nicht gerechnet habe. Das Thema Alkohol hat mich leider gar nicht überrascht. Ich glaube, das ist aber auch ein Thema, was nicht allein auf die DPSG passt. Also wenn man sich Jugendverbände anguckt, wenn man sich Sportvereine anguckt, Schützenvereine etc. pp., leider wird das Thema Alkohol da immer ein Thema sein, weil es auch ein Gesellschaftsproblem in Deutschland ist. Also es ist legitimiert, es ist normal. Und leider auch dadurch alle Gesellschaftsschichten. Ne? Ich mache ein kurzes Beispiel. Der Mensch, der auf der Parkbank sitzt und ein Bier trinkt, der wird direkt verurteilt und ist ein Penner. Und wenn man nach oben in der Gesellschaft hochrutscht, ist das Weinglas am Mittag aber völlig legitimiert. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir am deutlichsten ansetzen können.
Ja. Gibt es aus deiner Sicht, Miri, noch vielleicht auch weitere Erkenntnisse in der Studie? Die wir hatten es, glaube ich, ja in der letzten Folge auch schon mal versucht, ein bisschen tiefer darauf einzugehen, aber sicher haben wir heute auch noch mal ein bisschen mehr zu erzählen, vielleicht auch noch mal mehr im Detail.
Auf jeden Fall. Ich würde, glaube ich, aber einmal noch mal kurz auf die asymmetrischen Beziehungen eingehen, weil das ja auch Thema bei unseren Austauschformaten war, die wir online angeboten hatten. Da war immer mal wieder das Thema, ja, aber wir reden ja nur von Beziehungen in Anführungszeichen, Beziehungen in ganz fetten Anführungszeichen zwischen RoverInnen und Leitungspersonen. Und ich möchte da noch mal ganz klar darauf hinweisen, dass es wir auch von Beziehungen in Anführungszeichen mit Kindern und Jugendlichen jüngerer Stufen reden, dass wir nicht von mindestens 16-Jährigen oder 15-Jährigen reden, sondern auch von jüngeren Personen, Kindern und Jugendlichen, die mit deutlich älteren Personen in einem Verhältnis sind, das nicht in Ordnung ist. Ich glaube, das ist bei ganz vielen glücklicherweise was, wo man irgendwie, was man sich nicht vorstellen kann, weil es so absurd ist, aber es passiert und es ist ganz wichtig, dass wir das auch wissen und darauf aufmerksam sind und dass in Bezug auf Grooming zum Beispiel einfach die Anzeichen frühzeitig erkennen. Denn bei Grooming, das ist ja, wenn ältere Personen versuchen, Vertrauen aufzubauen zu jüngeren Personen mit dem Ziel, sie da eben später sexualisierte Gewalt anzuwenden, ist es, glaube ich, ganz wichtig, diese Schritte zu kennen, die TäterInnen nutzen. Auch wenn TäterInnen nicht die Schritte eins zu eins so in ihrem Kopf haben und sie wie eine Liste abarbeiten werden, ist es, glaube ich, total wichtig, die zu kennen, um sie dann eben frühzeitig wahrzunehmen, wenn sie im eigenen Umfeld, in der eigenen Leitungsrunde, in den eigenen Kindern passieren, weil ganz oft ja nicht nur die betroffene Person manipuliert wird, sondern auch das gesamte Umfeld mit. Da sind dann alle Leitenden mit im Boot, alle Erziehungsberechtigten, alle FreundInnen, alle Personen in diesem Umfeld, weil alle dieser Täter möchte oder die Täterin möchte, dass alle ihm oder ihr vertrauen. Und das finde ich, glaube ich, nochmal ganz wichtig in Bezug auf Grooming und asymmetrische Beziehungen nochmal zu betonen.
Ja, wobei das auch dann auf Kultur und Tradition im Verband genauso zutrifft. Also wenn ich in einem Stamm groß werde, wo dieses berühmt-berüchtigte Flocken total üblich ist, wo die Lagerhochzeit in jedem Lager gar nicht hinterfragt wird. Also wenn ich da als Kind reinkomme und damit groß werde, Und dann werde ich das niemals in Frage stellen, weil das für mich völlig normal ist. Das wird ausgenutzt. Also das passt im Grunde auch in diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Täterstrategien, passt das mit rein, dass wir da auch drauf achten müssen, was bedeutet denn überhaupt diese Traditionen, ohne alle Traditionen verteufeln zu wollen. Wir wissen alle, dass Kultur, Tradition wichtig ist, dass es zur Identifikation eines Verbandes dazugehört. Und trotzdem muss man da immer wieder fragen, welche Traditionen sind es wert, aufrechterhalten zu bleiben und welche muss man einfach abschaffen, weil sie dem Machtmissbrauch dienen, weil sie andere Menschen erniedrigen, weil sie Kinder, Jugendliche bloßstellen. Also da darf man, glaube ich, sehr kritisch nochmal drauf gucken.
Ja, voll. Das waren auch Fragen, die ich jetzt Anfang März auf der Diözesanversammlung auch hatte. Also Grooming sind ja erstmal vor allem wirklich Strategien von Tätern, also Menschen, die wirklich bewusst Grooming betreiben, um weiterhin Täter sein zu können, beziehungsweise um nicht aufzufliegen. Und das lässt sich halt natürlich nicht immer unterscheiden zwischen, ist die Person, die gerade bestimmte Traditionen oder Kulturen und Aussagen in diesem Kontext tätigt, ist die automatisch auch Täter. Ne? Das ist ja gar nicht so leicht herauszufinden. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, jetzt alle unter Generalverdacht zu stellen, sondern es geht eher darum zu schauen, naja, welche Kulturen, Traditionen in einem Stamm, also oder auch Mechanismen, wo man halt sagt, naja, also wenn man so und so viele Jahre in im Stamm gearbeitet hat, dann ist es außer Frage stehend, dass diese Person immer einen Ort im Stamm hat und es auszuschließen ist, dass diese Person nicht mehr in diesem Stamm arbeiten darf, sondern dass man genau das hinterfragt und einmal guckt, begünstigen wir dadurch aber nicht auch Räume, die dann wiederum Täter ausnutzen, weil sie wissen, ja, hier ist es total üblich, dass wenn ich irgendwie nur lang genug irgendwie als Leiter tätig bin, dann werde ich hier in höchsten Tönen gelobt und dann kann ich hier eigentlich tun und machen, was ich will, weil es gar nicht in Frage stehen würde, dass ich ja auch böse Absichten haben könnte. Darum geht's, glaube ich. Und das ist natürlich nicht einfach, weil das Reflexionsprozesse braucht, aber total wichtig ist. Peergewalt war ja auch nochmal ein sehr wichtiges Thema in der Studie, war ja vor allem etwas, was auch dem Beirat sehr wichtig war in der Auswahl der Forschenden, weil im Gegensatz zu anderen Studien eben hier auch nochmal bewusster Peergewalt in den Blick genommen wurde. Das finde ich aus deiner Perspektive, auch deiner beruflichen oder fachlichen Perspektive, Richard, auch nochmal ein spannendes Thema. Was sind so denn aus deiner Sicht da gerade die essentiellen Punkte?
Wichtig ist, dass wir da nochmal drauf gucken, auch zu differenzieren. Also zum Teil finde ich, muss man sich da sehr gut mit der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen. Und wir haben da die Aufgabe, denen die Grenzen zu zeigen, die die nicht kennen. Also letztendlich entsteht Peergewalt immer da, wo Lücken durch mangelnde, ich nenne sie jetzt mal Strukturen, ist nicht ganz der richtige Blick, aber da kann Peergewalt entstehen. Wenn wir also nicht als Leitende den Blick drauf haben, was ist jetzt noch ein Spaß, was sind Grenzverletzungen, die altersentsprechend sind, weil Grenzverletzungen gehören zum Großwerden ein Stück weit dazu, müssen wir drauf gucken. Und auch da nochmal, das im Grunde schließt sich ein Kreis. Also wenn wir da auch wieder Kultur und Tradition haben, die nicht wertschätzend sind, werden wir auch die Peergewalt erhöhen. Wenn es total normal ist, Menschen im Vorbeigehen, ich sag jetzt mal, auf den Arsch zu klatschen, weil das macht man ja in diesem Stamm immer schon so, dann werden wir keinen respektvollen Umgang unter Jugendlichen hervorbringen können. Wenn wir eine Sprache wählen, die sexualisiert gefärbt ist, wo Leitende nicht drauf reagieren, wenn das H-Wort genannt wird oder wenn das berühmt-berüchtigte Fick dich kommt, wenn da nicht reagiert wird, werden wir Peergewalt fördern. Also letztendlich ist es immer entscheidend, wie die Kultur im Verband, im Stamm ist, ob wir Peergewalt fördern oder nicht.
Und ich glaube, daher ist es auch total wichtig, dass nicht nur alle LeiterInnen und Erziehungsberechtigten oder interessierte erwachsene Personen die Ergebnisse kennen und irgendwie wissen, was da drin steht, dass auch Kinder und Jugendliche aus unserem Verband darüber Bescheid wissen. Denn nur wenn sie wissen, dass das, was passiert, falsch ist, wenn sie wissen, dass es auch anders geht, dass Lagerhochzeiten nicht normal sind oder andere Traditionen, die da drin stehen, dann haben die überhaupt erst die Möglichkeit, was zu sagen und sich zu äußern und sich irgendjemandem anzuvertrauen, als wenn sie das einfach für ganz selbstverständlich hinnehmen und es gar nicht hinterfragen oder als was Schlechtes ansehen, sondern vielleicht, es kommt ja ganz oft vor, gerade nochmal Bezug auf asymmetrische Beziehungen, dass Personen das erst Jahre später wirklich erkennen als das, was es war, nämlich eine Gewaltform und nicht als war halt ganz normal und ist halt so.
Deswegen ist es da nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, es bringt absolut nichts, wenn jetzt der Bundesvorstand ein Thesenpapier aufstellt mit 150 Punkten und die von oben nach unten durchdiktiert, sondern es wird ein langfristiger Prozess sein müssen, wo die Veränderungen von unten nach oben stattfinden. Das heißt letztendlich, ich glaube, Biber heißen eure Jüngsten, da anzusetzen mit Präventionsarbeit, denen beizubringen, was sind Grenzen, wo dürfen Menschen meine Grenzen nicht verletzen. Und dann wird es ja eine gewisse Zeit dauern, bis diese BiberInnen dann in Leitungsverantwortung sind. Und ich glaube, erst dann wird man einen Verband haben, der wirklich von oben nach unten alles im Blick haben wird, ohne dass es, das hat man jetzt auch schon ein paar Mal gehört, hundertprozentige Sicherheit geben wird.
Voll. Das war auch tatsächlich auch so eine zentrale Frage auf den Versammlungen, auf denen wir jetzt waren, wo durchaus viele sehr viel ja machen wollten und beschließen. Es gab Versammlungen, die auch Satzungsänderungen schon direkt mit auf den Weg bringen wollten, was alles total verständlich war. Und gleichzeitig hat sich aber in den Diskussionen zu diesen Anträgen dann auch schon direkt gezeigt, ja, aber in der Versammlung selber, und das ist überhaupt gar nicht vorwerfend, sondern eher verständnisvoll gemeint, war noch gar nicht angekommen, dass ja erst die Kultur, die Traditionen sozusagen reflektiert und auch verändert werden müssen und erst dann es sinnvoll ist, auch zumindest bestimmte Maßnahmen erst dann zu tun, was nicht heißen soll, dass nicht auch jetzt schon Maßnahmen getroffen werden können und auch sollen in euren Untergliederungen, auch gerade in den Stämmen. Aber sehr gut zu überlegen ist, was nicht erst eine Kulturveränderung braucht, bevor man irgendwelche Regeln oder ja, ich sag mal, Sanktionen irgendwo in der Satzung festhält. Weil Stichwort leitenden Mangel, wir können dieses Thema nicht einfach ausblenden und sagen, so zack, ab morgen können Leute nur noch, keine Ahnung, 3 Jahre Leitende sein und danach muss das wechseln. Wenn wir das einfach jetzt so machen, dann ja, stehen Stämme wirklich faktisch vor der Situation, gar nichts mehr machen zu können. Und das hat natürlich auch überhaupt keinen Sinn und Ziel. Insofern, ja, ist das, wie du sagst, Richard, ein echt super langwieriger Prozess auch. Und das ist einfach wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir nicht von heute auf morgen diesen Verband jetzt einmal umkrempeln und dann ist alles gut. Und Kinder- und Jugendschutz ist eine absolute Selbstverständlichkeit. So ist es nun mal leider nicht. Es gibt aber auch noch weitere Themen, um mal zu schauen, was sonst noch so die Studie an zentralen Erkenntnissen gegeben hat. Mir fällt da vor allem auch noch das Thema Überforderung in Leitungsfunktionen ein. Was ist denn da so aus eurer Sicht die zentrale Erkenntnis?
Ich glaube, die zentrale Erkenntnis ist, dass es keine gute Altersspanne gibt. Also da kam ja ganz oft Irritation drauf, wenn man die Studie liest, dass es auf der einen Seite von zu jungen LeiterInnen die Rede ist, die überfordert sind, die Sache nicht richtig einschätzen können, weil ihnen vielleicht auch die LeiterInnen-Ausbildung noch fehlt oder die nicht den qualitativen Standards entspricht, die sie eigentlich haben sollte. Gleichzeitig reden wir aber auch davon, dass zu alte Personen Kinder und Jugendliche leiten, dass das irgendwie auch ein komisches Gefälle ergibt. Und da so eine goldene Mitte zu finden, ist, glaube ich, ganz schwierig und auch ja eigentlich unmöglich, weil vor allem Männer in keinem Alter keine Täter sind. Also kein Alter schützt vor Übergriffen und vor Gewalt. Aber gerade das Thema, glaube ich, Überforderung von jungen LeiterInnen ist was, wo man nochmal ganz dringend drauf gucken muss, gerade mit Blick auf LeiterInnengewinnung. Viele Stämme haben einen LeiterInnenmangel, aber die Lösung kann nicht sein, jüngere Leute hochzuholen und Personen noch früher in Verantwortung zu stecken, zumindest dann auch nicht, wenn sie nicht ordentlich ausgebildet sind. Dafür, wir reden jetzt nicht von der professionellen Ausbildung, aber von der Leiterinnenausbildung, die wir in unserem Verband haben, die mit Sicherheit auch nochmal überarbeitet werden muss, aber wo grundsätzlich solide Sachen drin vermittelt werden. Und da muss man ganz dringend nochmal drauf gucken, wie Personen nicht überfordert sind und wie es irgendwie ihren, ja, dem, was sie leisten können, auch irgendwie entspricht, weil das ist immer noch ein Ehrenamt. Und da müssen wir nochmal, ja, drauf gucken. Ich glaube, Richard kann das noch ein bisschen schöner sagen, als ich es gerade ein bisschen wirrwarr
ausgedrückt. Ich fand es sehr schön.
Ich weiß gar nicht, ob mir das gelingt, das noch schöner auszudrücken. Ich kann aber ein bisschen was zu dem berühmt-berüchtigten professionellen Setting sagen, was ja auch gefordert wurde vom Team der Forschenden. Ich glaube, man darf sich da nicht drunter vorstellen, dass es jetzt nur noch ErzieherInnen, SozialpädagogInnen etc. pp. Geben wird, die in Leitungsverantwortung sind. Das wird A, personenmäßig nicht funktionieren und zweitens macht eine Ausbildung nicht alleine Sicherheit. Also nur weil jemand eine ausgebildete ErzieherIn ist, ein ausgebildeter SozialpädagogIn ist, wird er nicht übergriffig. Das ist nicht die Aussage dahinter. Ich glaube, Professionalisierung, so wie ich das verstehen würde, bedeutet, wir müssen Leitende so ausbilden, dass sie im Handlungsfeld Kinder- und Jugendschutz sicher sind. Dafür braucht es keine dreijährige Ausbildung oder kein fünfjähriges Studium, sondern dafür braucht es Ausbildung der Leitenden durch, wäre meine Empfehlung, eher externe Menschen, also es ist nicht im Kreis der DPSG zu belasten, sondern auch den einen oder anderen externen mal drauf gucken zu lassen, wie eine Leiterschulung aussieht, damit da Handlungssicherheit entsteht, weil das ist, glaube ich, das große Problem. Wir müssen nicht 5 Jahre Pädagogik studieren, um Kinder- und Jugendschutz zu leben, weil es gibt ja auch Stämme, wo es schon gut funktioniert. Also auch das muss man, glaube ich, nochmal sagen, dass es nicht den Generalverdacht gibt, dass alle Stämme jetzt richtig kacke sind, weil sie nicht ausgebildet sind, sondern die Haltung dahinter ist viel wichtiger. Es gibt den schönen Satz, Haltung ist das, was übrig bleibt, wenn wir keine Methoden mehr haben. Und darauf müssen wir achten. Also wir müssen Haltung verändern und das dauert und das geht nur stückchenweise und nicht einfach nur durch eine Ausbildung und einen Gesellenbrief oder Studienabschluss, Bachelorschein.
Ja, wobei ich hier schon auch trotzdem vielleicht auch so ein bisschen entgegensetzen wollen würde, dass durchaus ja schon externe Menschen sich diese Ausbildung angeguckt haben, sicher auch aus einer, also extern im Sinne von, ich bringe Beruflichkeit, Fachlichkeit mit, durchaus selber auch PfadfinderInnen, aber diese Ausbildung ist ja nicht von LeihInnen geschrieben worden, sondern da saßen durchaus Menschen dran, die LehrerInnen sind, die SozialwissenschaftlerInnen sind, die PädagogInnen sind. Und jüngst haben wir ja auch in Kooperation mit dem Bundesverband für Erlebnispädagogik ja auch nochmal unsere Ausbildung angucken lassen. Da geht es vor allem um die Zertifizierung unserer gesamten Woodbatch-Ausbildung, dass wenn man die abgeschlossen hat, man auch ja eine erlebnispädagogische Fortbildung sozusagen nachgewiesen hat im Grunde und sich das zertifizieren lassen kann. Und last but not least, was glaube ich auch in der Studie mal kurz erwähnt wird oder zumindest auch in anderen Kontexten, unsere Ausbildung ist ja durchaus absolut gleichwertig und anerkannt auch als Juleika-Schulung. Das heißt, die Inhalte, die in unserer Ausbildung vermittelt werden, sind sehr deckungsgleich mit dem, was auch in der Juleika-Schulung, was eben ja einfach auch vom Bund angeboten wird. Insofern ist das ja nicht einfach fachfremd. Trotzdem, und da kommen wir dann absolut überein. Richard, glaube ich, ist es wichtig, diese Ausbildung immer wieder mal zu evaluieren und durchaus auch nochmal mit externen Menschen drauf gucken zu lassen, naja, wie aktuell ist denn das, was da eigentlich von sich gegeben wird? Wie ist denn der aktuelle Forschungsstand? Und gleichzeitig auch vor allem zu gucken, wie können wir flächendeckender Ausbildungen anbieten? Weil, ne, nur weil man qualitativ eine gute Ausbildung hat, heißt das halt leider noch lange nicht, dass alle unsere LeiterInnen auch diese qualitativ gute Ausbildung zu Zeitpunkten genießen, wo es halt hilfreich ist, auch für die Arbeit als Leitung. So, und da müssen wir, glaube ich, ansetzen und uns gut überlegen, wie schaffen wir ein Setting, in dem es weiterhin ehrenamtlich bleibt und gleichzeitig aber LeiterInnen mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, ohne jahrelang irgendwie so ins kalte Wasser geschubst worden zu sein und eigentlich überhaupt nicht zu wissen, was sie da pädagogisch tun. So, und das hat ja die Studie durchaus auch gezeigt, dass das einfach passiert.
Und das ist auch ein Punkt, der zur Professionalisierung beiträgt, dass man nämlich dann guckt, dass auch alle ausgebildet sind und nicht da noch Lücken entstehen. Und ich möchte hier auch nochmal sehr, sehr deutlich machen, wie wichtig Ehrenamt ist. Also ohne Ehrenamt würde ganz vieles nicht funktionieren. Letztens den Vorsitzenden vom Technischen Hilfswerk Deutschland im Fernsehen gehört, der sagte, ohne Ehrenamt wäre Deutschland, entschuldige für die klaren Worte, am Arsch. Und das gilt auch für die Jugendarbeit. Also wenn wir da kein Ehrenamt hätten, dann würden ganz viele Kinder und Jugendliche, die gerade gut betreut werden, irgendwo doof auf der Straße sitzen und vermutlich noch anders durch die Welt turnen, als sie das jetzt tun. Und ich glaube, da darf man auch allen EhrenamtlerInnen, die da im Jugendverband tätig sind, auch nochmal sehr deutlich auf die Schultern klopfen und Danke sagen.
Ja. Ihr habt es doch noch schöner ausdrücken können als ich. Ich hätte sonst, falls ihr dazu noch nichts habt, noch eine andere Gewaltform, auf die ich einmal eingehen wollen würde.
Ja, gerne.
Weil ich finde, wir reden immer sehr viel jetzt über sexualisierte Gewalt, über Peergewalt. Was wir aber vergessen, obwohl es im Titel der Studie steht, ist ja auch die spirituelle Gewalt, die, finde ich, noch manchmal teilweise ein bisschen zu kurz kommt, weil man ja vielleicht auch teilweise gerne vergisst, dass wir ja auch eigentlich ein katholischer Kinder- und Jugendverband sind. Und auch wenn man natürlich an gerade katholische Kirche denkt, kommt natürlich einem auch oft direkt sexualisierte Gewalt in den Kopf. Aber es gibt ja auch die spirituelle Gewalt, also quasi die, vor allem ist das ja eher so eine psychische Gewaltform, wo vor allem Autoritätspersonen wie Priester, PfarrerInnen und so weiter ja Macht ausüben über den über die Glaubensgestaltung einer Person. Und ich finde, das war nochmal eine ganz starke Erkenntnis der Studie, die uns auch nochmal von anderen Studien unterscheidet und die bis jetzt noch nicht so groß im Raum ist, weil sie, glaube ich, wenig bekannt ist. Und dadurch, wie eben ja auch schon zum Beispiel bei der sexualisierten Gewalt angesprochen, so wenn ich die Anzeichen nicht kenne und ich weiß, dass es das gibt, kann ich es nicht benennen und kann ich es auch nicht als das identifizieren, was es ist. Und finde das nochmal total spannend, da auch im Bereich zum Beispiel auch unserer Präventionsarbeit da später, wenn wir die nochmal weiterentwickeln, auch einen Fokus drauf zu legen und nicht verkennen, dass es das auch noch gibt. Und dass es Gewalt in ganz vielen Formen gibt und sie eben nicht körperlich sein muss. Ne? Digitale Gewalt sehen wir gerade überall in den Medien, ist auch total wichtig. Und eben spirituelle Gewalt und alle Gewaltformen, die noch dazugehören, sollten hier keinen Platz haben und haben hier keinen Platz und müssten entsprechend präventiv bearbeitet werden und aber auch Konsequenzen mit sich bringen.
Ja, super wichtig. Ich gucke ein bisschen auch auf unsere Zeit. Genau, glaube aber, es ist auch gut und wichtig, dass wir uns in der Ausführlichkeit auch nochmal über die zentralen Dinge der Studie unterhalten. Glaube aber auch, dass wir nicht den Blick nach vorne vergessen dürfen. Genau, ich habe es schon so ein bisschen ja angedeutet. Beirat hat vor einem Jahr bis jetzt gearbeitet, existiert auch weiterhin noch. Aber vielleicht könnt ihr zwei unseren ZuhörerInnen vielleicht noch ein paar mehr Infos geben, wie es denn jetzt konkret eigentlich mit diesem Aufarbeitungsbeirat weitergeht. Und wie es vielleicht auch mit Blick auf unsere Bundesversammlung auch weitergeht.
Richard, willst du was zum Beirat sagen, dann mache ich was zur BV.
Ja,
Also, der Beirat in der jetzigen Form wird so nicht weiter existieren. Das war eine Erkenntnis auch aus dem Beirat selber raus. Und das zeigt nochmal, wie professionell dieser Beirat dann doch gearbeitet hat, weil die Erkenntnis da war, so wie wir jetzt zusammengesetzt sind, können wir einen Verband nicht kritisch genug begleiten. Weil zum einen, ich gucke jetzt nochmal auf Miri, die da mit drin saß, die ist finanziell abhängig von der DPSG. Sie wird, auch wenn sie kritisch drauf guckt, nie so kritisch drauf gucken können, wie jemand, der es von extern macht, weil sie, wenn es richtig schlecht laufen könnte, ja dadurch Nachteil erlangen könnte. Wenn sie sagt, der Verband muss das und das verändern, könnte ein Bundesvorstand, wie auch immer geartet, sagen, okay Miri, das war's mit dir, du hast die Interessen des Verbandes verraten. Deswegen wird es eine andere, neue Form geben. Wie genau das aussehen wird, ich glaube, das entscheidet noch der Bundesvorstand und die Bundesversammlung. Das sind immer die Punkte, wo ich noch ans Stolpern komme mit den Strukturen, wer dann wann, wie, wo zuständig ist. Aber in der jetzigen Form mit allen Stufenvertretern, mit Bundesleitung, mit Bundesvorstand wird es diesen Beirat in Zukunft nicht mehr geben.
Genau, dann Bundesversammlung, ein gutes Stichwort. Genau, da werden wir vor allem über die zukünftigen Gremien werden da vorgestellt und noch einmal darüber entschieden, dass es die auf jeden Fall geben wird, weil wir brauchen Kontrolle, das hast du ja gerade schon ganz wunderbar ausgeführt. Und außerdem wird es auf der Bundesversammlung einen relativ großen Studienteil zur Aufarbeitung geben. Es wird nicht die 100.000 Anträge geben, die es eventuell irgendwann im ganzen Aufarbeitungsprozess insgesamt am Ende mal haben wird.
Boah, bitte nicht 100.000.
Mal schauen, wir sind da ganz groß in Anträgen. Genau, weil, was wir jetzt auch schon in den letzten Folgen noch heute mehrfach gesagt haben, ist eben Prozess, der muss durch alle Ebenen funktionieren. Es bringt nichts, wenn wir jetzt hier 20 Konzepte, vielleicht 20, nicht 100.000, Konzepte beschließen und am Ende unten Stammesebene niemand weiß, was da oben eigentlich irgendwer irgendwann mal beschlossen hat. Deswegen wird es da vor allem nochmal auf der Bundesversammlung um einen Austausch gehen, um eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Ergebnissen. Die alle Personen, die nicht auf der Bundesversammlung sind, haben ja auch die Möglichkeit, den Livestream dazu dann entsprechend zu verfolgen, wenn da Interesse besteht, sich die Ergebnisse trotzdem nochmal anzuschauen, sich damit auseinanderzusetzen. Genau. Und unabhängig von der Bundesversammlung oder von Anträgen, die gestaltet werden müssen, wird es demnächst auch einen Ablaufplan oder einen Vorschlag für einen Workshop geben, bei dem dann ihr LeiterInnen vor Ort direkt mit euren Leitungsrunden in den Austausch gehen könnt und gemeinsam reflektieren könnt, was haben wir eigentlich für Traditionen und für Rituale, vielleicht nicht direkt die große Lagerhochzeit, aber vielleicht gibt's Versprechensfeiern, Stufenwechseln, die mit Traditionen verbunden sind, die ja gar nicht unbedingt direkt alle schlecht sein müssen, aber es lohnt sich da sicherlich mal in einen Austausch zu gehen und das kritisch zu reflektieren, eventuell auch gemeinsam mit Erziehungsberechtigten, die ja dann nochmal vielleicht einen externeren Blick haben und vielleicht dann Sachen als doch nicht ganz normal und gegeben ansehen, wie LeiterInnen das ansehen, die seit mehreren, vielen Jahren, seit Kindheit an entstemmen sind. Genau, das glaube ich so für die kurz- und mittelfristigen Sachen, die so anstehen.
Ja, vielleicht noch kurz zur Bundesversammlung. Ich hatte nämlich auch schon Fragen zu, kann man dann den Studienteil irgendwie live mitverfolgen? Kann man daran irgendwie auch von außen teilnehmen? Da ist einfach zu sagen, dass das so erstmal nicht vorgesehen ist, sondern dass das wirklich ein Studienteil für die Bundesversammlung, die Mitglieder der Bundesversammlung ist. Das heißt, es wird auch darum, da nochmal darum gehen, die Menschen alle auf denselben Wissensstand auch zu bringen. Und das ist noch etwas unkonkreter, dann gemeinsam zu gucken, wie können wir mit den Menschen gemeinsam auch an vielleicht einer Positionierung als Bundesversammlung zu dem Thema Aufarbeitung, zu den Ergebnissen der Studie arbeiten, um hier einfach auch noch mal ein bisschen mehr Power in den Verband hineinzukriegen, also auch noch mal gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Erfahrungsgemäß lässt es sich an so etwas am besten arbeiten, wenn nicht 150 Menschen alle gleichzeitig in einem Raum sitzen und diskutieren. Deshalb wird es sicher etwas sein, was ein bisschen dynamischer gestaltet ist, vielleicht auch nochmal mit kleinen Gruppen. Da lässt es sich einfach super schwierig. einfach digital Menschen noch hinzuschalten. Aber was das Ergebnis dieses Studienteils sein wird, das wird sicher dann über den Livestream auch mit zu bekommen sein. Außerdem setzen wir uns im Bundesvorstand gerade auch nochmal mit einer externen Expertise auch nochmal zusammen von Inmedio, wo wir uns nochmal mit der Frage auseinandersetzen, welche Gruppen, Gremien wollen wir denn dann eigentlich dem Verband auf der Bundesversammlung vorschlagen, die sich mit der weiteren Aufarbeitungsarbeit beschäftigen. Also genau das jetzt weiterzuarbeiten, was Richard auch schon gerade erwähnt hat, nämlich ja, wie sieht der Beirat oder das Gremium oder wie sehen die Gruppen der Zukunft eigentlich aus und wer von den Beiratsrollen, welche von diesen Rollen wollen wir weiter mitnehmen und welche müssen nochmal neu umgedacht werden? Genau. Ja, ansonsten, all das braucht Zeit. Mit Blick auf die jetzige Zeit, es waren wieder viele, viele Informationen, würde ich sagen, verabschieden wir uns hier langsam mal. Ich bin super dankbar, dass ihr zwei euch die Zeit mit mir genommen habt und würde euch trotzdem gerne auch an dieser Stelle nochmal die Möglichkeit geben, vielleicht für ein, zwei abschließende Worte, vielleicht auch mit dem Blick, was sind so die Learnings ganz persönlich für euch aus der Zeit im Beirat mit dem Aufarbeitungsprozess und vielleicht wollt ihr noch das eine oder andere mehr sagen. Richard, wie sieht's bei dir aus?
Ja, die größten Learnings waren bei mir auch. Ich glaube, das ist auch das, was der Verband gerade lernen muss, ist Geduld. Geduld. Das ist eigentlich gar nicht so meins. Aber es geht halt nur mit Ruhe und schrittchenweise. Und für mich dann als Beiratsmitglied auch die Erkenntnis, ich bin nur der Aufpasser, ich bin nicht der Macher. Also ich muss nicht derjenige sein, der Dinge verantwortet. Ich muss nicht derjenige sein, der Dinge verändert, sondern ich muss nur derjenige sein, der ein bisschen darauf achtet, dass es passiert. Vielleicht Abschlusswort, ich wünsche dem Verband auch ganz viel Geduld. Und vor allen Dingen, glaube ich, darf man an der Stelle auch mal als externe Person den Bundesvorstand loben, der das in Ruhe und mit sehr viel Engagement nach vorne treibt und das nicht aus dem Blick verliert, dass dieser Aufarbeitungsprozess gut und vor allen Dingen betroffenengerecht durchgeführt wird. Das ist nämlich auch keine Selbstverständlichkeit. Also Sebis Tage sind im Normalfall nicht nach 8 Stunden zu Ende, so wie ich das gelernt habe. Also von daher auch an dieser Stelle als Außenstehender Dank für diese Arbeit im Bundesvorstand.
Dankeschön.
Erstmal lucky you, dass du nur das ja überprüfen musst und nichts umsetzen musst. Ich glaube, mein großes Learning ist, dass es nie zu spät ist für Aufarbeitung. Gerade durch die, seitdem wir die Studie veröffentlicht haben, bekommen wir immer mehr Fälle von wirklich alten Fällen. Wir reden hier von den 40er Jahren, 50er Jahren, 60er, wo die Betroffenen sich immer noch melden und das irgendwie mitteilen zur Aufarbeitung, was ich total krass fand und immer noch finde, weil es wirklich regelmäßig noch vorkommt. Und da würde ich einfach gerne, ich weiß nicht, ob Personen, die in den 40ern bei den Pfaffenern waren, Podcasts hören, aber falls ihr da irgendwie was erlebt habt früher, meldet das immer noch super gerne an uns. Wir sind gerade dabei zu erarbeiten, wie wir mit diesen Altfällen umgehen, weil wir da in der Regel natürlich jetzt mit Ausschlussinterventionsverfahren wenig erreichen können, aber sind auf jeden Fall gewillt, alle Fälle aufzunehmen, die es gibt und die betroffenengerecht aufzuarbeiten und sind für jeden Hinweis dankbar und nehmen den an. Das vielleicht nochmal so als letzte Wort und kleinen Appell meinerseits.
Ich würde noch kurz ein Learning von mir dazu legen, weil ich ja durchaus, und ich bin sicher ihr zwei auch, das, was so aktuell in der Gesellschaft auch passiert, mit beobachte und ich doch feststelle, dass wir gerade krass im Zeichen der Zeit sind in diesem Verband, ne? Also im Februar unsere Aufarbeitungsstudie veröffentlicht, kurz vor uns der VCP selber eine Studie veröffentlicht. Und seit Februar ist dieses Thema sexualisierte Gewalt ja nicht nur eins, was sich in unseren Verbänden irgendwie angenommen wird, sondern die Nachrichten sind immer mehr davon gefüllt. Gerade digitale Gewalt ja jetzt super präsent. Vor allem Gewalt an Frauen. Und ich komme nicht umher zu lernen, dass das, was in unserer Studie steht, krass präsent und relevant ist. Und sich auch nochmal zu vergegenwärtigen, dass ganz viele von den Menschen, die an den Umfragen ja auch teilgenommen haben, vor allem sexualisierte Gewalt begegnen in digitalen Räumen. Also dass sexistische Sprüche, sexualisierte Gewalt in all ihren Spektren vor allem ja auch digital stattfindet, über WhatsApp-Chats, über Instagram, über was auch immer, und gerade auch TäterInnen durchaus in guten Kontakten sind über WhatsApp mit ihren Opfern. Und ich glaube, jetzt gerade auch nochmal die gesellschaftliche Entwicklung dazu zu beobachten, lohnt sich auch aus Verbandsperspektive. Und da das eine oder andere an Learning auch mitzunehmen und gleichzeitig sich auch nochmal zu überlegen, wie können wir uns auch in Zukunft dafür einsetzen und dafür engagieren in all unseren Untergliederungen, dass sexualisierte Gewalt gerade im digitalen Raum weniger wird, weil ja, da ist natürlich die Hemmschwelle ganz automatisch gerade unter Peers viel geringer. Es ist viel einfacher, gewaltvoll in solchen Räumen zu sein, gerade auch unter dem Deckmantel der Anonymität. Und das macht eben für uns als Verband auch nicht halt. Insofern, ja, glaube ich, auch der Appell an uns, sehr bewusst und auch vorsichtig durchaus mit digitalen Medien umzugehen und nicht zu vergessen, dass wir auch als PfadfinderInnen durchaus Kinder und Jugendlichen auch das eine oder andere noch mitgeben können, um damit sicher umzugehen. Ja, Stichwort sexualisierte Gewalt oder auch spirituelle Gewalt. Wenn ihr etwas erlebt habt, beobachtet habt oder noch beobachten werdet, erleben werdet, all das ist möglich und kann niemals ausgeschlossen werden. Dann könnt ihr euch aber an Menschen wenden. Und das sind vor allem auf Bundesebene für den Bundesverband, die aber ansprechbar sind für alle Untergliederungen. Das sind Daniel und Daniela, unsere externen Ansprechpersonen. Dann wendet euch super gerne an die beiden. Deren Kontaktdaten findet ihr auch auf unserer Aufarbeitungsseite auf unserer Homepage. Und die zwei sind auch ansprechbar für euch, wenn ihr selber gar nichts erlebt oder beobachtet habt, aber vielleicht eine Meldung bekommen habt oder euch gerade mit irgendwas im Bereich Intervention, Ausschluss beschäftigt und ihr einfach jemanden braucht, der mit euch mal kurz klärt, was ist eigentlich euer Anliegen, wo habt ihr Fragen, wo habt ihr Unsicherheiten. Die zwei sind da total gerne für euch da, sprecht sie super gerne an. Ansonsten noch zwei terminliche Hinweise. Am 11.10. findet ein Fachtag zu spiritueller Gewalt statt. Die Anmeldung ist, glaube ich, noch nicht online, wird aber bald folgen. Ich meine, wir hatten auf Social Media dazu auch schon mal Werbung gemacht. Ansonsten planen wir für Oktober dann wieder ein nächstes Austauschtreffen, ein digitales, für alle interessierten Mitglieder des Verbandes und auch darüber hinaus Menschen. Deshalb erst im Oktober, weil wir glauben, dass wir jetzt auch mit der heutigen Podcast-Folge, glaube ich, erstmal ganz gut geschaut haben, dass wir euch hier informieren, dass wir mit euch in den Austausch kommen. Und jetzt wollen wir ein bisschen euch auch die Gelegenheit geben, jetzt in euren Untergliederungen in den Austausch zu kommen, zu reflektieren. Und lasst uns doch gerne dann im Oktober eben über dieses nächste digitale Angebot dann schauen, was ist eigentlich so in den letzten Monaten passiert, wo stehen wir dann und wie geht es dann im Oktober auch weiter mit der Aufarbeitung. Insofern das erstmal für heute die letzte Folge zum Thema Aufarbeitung, zumindest in dieser Präsenz. Es wird sicher auch nochmal eine Folge zur Bundesversammlung geben, wo wir vielleicht auch nochmal unter anderem auf Ergebnisse zum Thema Aufarbeitung gucken werden, aber eben nicht nur. Und ja, ansonsten erstmal danke für alle, die zugehört haben bis hierhin, gerade insbesondere zum Thema Aufarbeitung. Und danke an alle, die uns auch weiterhören werden zu den unterschiedlichen kommenden Themen. Bitte folgt uns, teilt die Folge gerne und wir reagieren vielleicht gerade noch nicht drauf, aber wir nehmen es durchaus wahr. Gerne kommentiert und bewertet auch auf den Streaming-Portalen diese Folgen. Ist super schön zu lesen, dass ihr euch damit auseinandersetzt und das hört und euer Feedback hilft uns nur. Und seid gerne gespannt auf die nächste Folge, in der wir dann endlich auch auf das gucken werden, was wir auf Social Media euch auch schon gefragt haben, nämlich was euch denn so interessiert, was der BUFO eigentlich so macht. Max Anker und ich werden uns dazu beim nächsten Mal austauschen. Und insofern glaube ich auch da eine sehr spannende Folge. Also ganz herzlichen Dank euch allen, vor allem aber ganz herzlichen Dank euch, lieber Richard, liebe Miri, dass ihr euch die Zeit genommen habt und außerdem noch schöne Ostern und hoffentlich nicht zu viele Knoten im Ohr und vor allem keine Knoten im Kopf und bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Knoten im Ohr, der DPSG-Podcast.